hallo und herzlich willkommen heute zur 105. Episode meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Zu Gast in der heutigen Episode ist der Enkel einer derjenigen Winzer, denen ich mit Ende 20 den Zugang zum Wein zu verdanken habe. Ich habe ihn oft in Birkweiler besucht, seine Weine verkostet und ihm dabei Löcher in den Bauch gefragt. Noch heute denke ich dankbar an diese wundervollen Begegnungen mit Dr. Heinz Wehrheim vom Weingut Dr. Wehrheim zurück. Sein Enkel, der noch jugendliche Franz, ist gerade dabei, die Regie im familiengeführten Weingut zu übernehmen, strahlt aber bereits heute jene Liebenswürdigkeit und Bodenständigkeit aus, die mir hier auch früher so oft begegnet ist. Franz übernimmt nicht irgendein Weingut, sondern einen der Superstars in der Südpfalz. Das betrifft alle Aspekte, die für mich als kritischen Beobachter bei so einer Bewertung wichtig sind. Gute Produktqualität geht bei den Wehrheims einher mit stilistischer Originalität und Ursprungsidentität. Und auch die Produktionsstandards sind ethisch überzeugend. Hier wird nicht nur ökologisch und biodynamisch, sondern auch in vielerlei Hinsicht nachhaltig gearbeitet. Franz beschreibt die Persönlichkeit seiner Weine, also das, was im Ergebnis all dieser Prozesse in die Flasche kommt, so. Unsere Weine dürfen Ecken und Kanten haben, sagt er. Wir lassen sie so, wie die Natur sie uns anvertraut hat. Wir machen unsere Hausaufgaben im Weinberg, im Keller, wird dann nicht herummanipuliert und nichts glatt gebügelt. Auch laufen wir keinen Moden hinterher. Der Wert unserer Weine ergibt sich in erster Linie durch ihre Authentizität, ihren ungeschminkten Herkunftscharakter. Und er ergänzt, ein Wein, der nicht nach seinem Ursprung schmeckt, ist für mich kein großer Wein. Die Qualität des Portfolios gehört Jahr für Jahr zur absoluten Spitze, nicht nur in der Pfalz, sondern in ganz Deutschland. Neben genialen Rieslingen aus der großen Gewächslage Birkweiler Kastanienbusch ist es vor allem der Weißburgunder aus dem Mandelberg, der von Kritikern in der ganzen Welt viel Anerkennung und Höchstbewertungen erhält. Nun aber, Bühne frei für den Protagonisten der heutigen Episode, Bühne frei für Franz Wehrheim. Los geht's. Hallo Franz.
Hallo.
Schön, dass ich hier sein kann an einem Ort, der für mich auch was Denkwürdiges hat. Es ist, glaube ich, das allererste Weingut, das ich als junger Mensch besucht habe.
Oh, das war sehr schön.
Ja, das war dein Opa, der war hier. Das war der Dr. Heinz Wehrheim, glaube ich, ne?
Ganz genau.
Und der hat mich beim ersten Besuch so schön in die Weinwelt eingeführt hier, beim Tasting, hieß ja damals noch Weinprobe, ne? dass ich alsbald wieder Lust verspürt habe, nochmal herzukommen. Und ich glaube, ich war bestimmt 6-7 Mal bei ihm und habe ihn zuletzt gesehen bei der Eröffnung der Vinothek in Landau.
Ah, sehr schön. Ja, leider ist er ja nicht mehr unter uns, aber war ein echter Pfälzer und da gehört natürlich auch die Gastfreundschaft und die Liebe zum Wein dazu. Und wir sind ja so umarmende Leute, da kann es mal ganz schnell passieren, dass man dann an einem Tisch zusammen sitzt auf einmal und es doch ein bisschen länger dauert.
Wirklich. Es war ein super netter Mensch und auch ein exzellenter Botschafter, glaube ich, für den Pfälzer Wein. Sag doch mal, wo sind wir hier genau?
Wir sind in der Südpfalz in Birkweiler und zwar das ist an der Grenze zum Pfälzer Wald, am Fuße des Hohenberges. Mhm. Wir haben circa 15-20 Kilometer zur elsässischen Grenze und auf der anderen Seite, wenn man so auf Deutschland guckt, wir liegen so zwischen Karlsruhe und Mannheim auf halber Strecke links ab.
Mhm. Und hier ist quasi, wenn man von Siebeldingen kommt, ist das so Ortseingang, ne?
Genau. Also das Weingut, das war eines der allerersten Aussiedlerhöfe. Mittlerweile ist der Ort dran gewachsen, beziehungsweise Birkweiler und Siebeldingen gehen ja fast nahtlos ineinander über. Aber das ist natürlich großartig für uns jetzt Generationen später, weil wir haben doch noch ein bisschen Platz ums Weingut. Und das ist natürlich ein großer Vorteil.
Darf ich fragen, Franz, wie alt bist du?
Ich bin 33.
Okay. Und du hast dich für ein Leben als Winzer und Weinmacher entschieden, weil das ein attraktiver Beruf ist?
Weil es eine Herzensangelegenheit ist, glaube ich eher. Also natürlich ist es auch ein attraktiver Beruf. Die Frage ist, was definiert man als attraktiv? Also ich habe ja einen kleinen Umweg gemacht. Ich habe nach meinem Abitur und amerikanischen Schulabschluss erst in Mannheim und Lissabon BWL studiert, habe aber dann sehr schnell festgestellt, dass ich doch ein sehr, sag ich mal, aktiver Mensch bin und dass gerade zu viel Bürozeit doch nicht das Wahre für mich ist. Und deswegen bin ich dann während des BWL-Studiums schon zu meinem Vater gekommen und habe gesagt, Mensch, ich würde doch gern mal noch ein bisschen längeres Praktikum im Weinbau machen. Und es hat mir so gut gefallen, dass ich gesagt habe, super, nach meinem Studium, jetzt studiere ich Weinbau und Önologie, mache die Lehre und dann will ich in den Betrieb kommen.
Was haben die BWL-Kollegen gesagt?
Ah, du spinnst.
Tatsächlich?
Nee, die haben das natürlich erstmal nicht verstanden. Also die haben, letztendlich ist es ja so eine eigene Welt und die haben natürlich dann erstmal gelächelt und haben gesagt, ach, das macht doch dann überhaupt keinen Sinn und Landwirtschaft. Letztendlich, wir werden doch hier ausgebildet für strategische Beratung oder Banken oder fürs Marketing und was willst du denn da in den Weinbau gehen? Mhm.
Also, und? Hast du noch Kontakt zu denen?
Ja, viel Kontakt. Mittlerweile waren sie auch schon oft im Weingut.
Okay.
Und mittlerweile sagen sie auch, ah ja, okay, jetzt verstehe ich das. Also das gab es ein Schlüsselerlebnis, als man nach der Klausurenphase, habe ich alle mal eingeladen zum Geburtstag oder so der enge Kommilitonenkreis. Und dann waren wir abends bei einem mehreren Gläser Wein, waren wir zusammengesessen und irgendwann ist einer, sehr ambitionierter Kollege im Studium ist auf mich zugekommen und hat gesagt, du Franz, also ich habe das am Anfang ja nicht ganz verstanden, aber jetzt verstehe ich das.
Nicht nur wegen des leckeren Weins wahrscheinlich, auch weil er einen Blick hatte jetzt mittlerweile für das Gesamtprojekt.
Ja, der ist halt, die sind hier auf den Hof gekommen, die haben diese Familien, diese Großfamilie gesehen, Mehrgenerationenhaus, das war eine neue Welt, das waren ja teilweise Personen, die einfach in der Stadt gewohnt haben, die haben dieses Land gesehen, dass man hier ein bisschen mehr Platz hat und dass das ein bisschen weitläufiger ist. Die haben dann auch verstanden, dass die Menschen ein bisschen anders ticken. Wir sind zum Beispiel durchs Dorf gelaufen, jeder hat jeden gekannt und das war dann einfach auch für die so ein Moment, wo sie gesagt haben, ah okay, das ist einfach auch eine schöne Lebensatmosphäre.
Ja. Ja, und ja, gerade hier auch die Familie, du hast ja gesagt, mit deinen drei Schwestern und Papa und Mama und es sind schon Enkelkinder wieder für die da, ne? Und also alleine dieser idyllische Innenhof hier und dann dieses Lebhafte, ne?
Ja, und in der Familie geht's, die Familie, das ist immer super emotional, es ist sehr schön, ich sage immer, eine intakte Familie ist das Rückgrat für jedes Weingut. Da kann man auch mal schlechtes Wetter überstehen, ein Frost oder ein Hagel. Also wenn die Familie zusammenrückt, wird alles möglich. Aber es ist natürlich auch rohe Emotionen und da klatschen manchmal Generationen aufeinander. Also als Beispiel mein Opa, der war 60 Jahre älter wie ich. Der ist im Büro gesessen, als ich vom Studium kam. Und da hat man natürlich ganz andere Vorstellungen, wie die Dinge zu laufen haben. Ne? Aber trotzdem, man hat sich dann arrangiert und ich habe dann ziemlich schnell festgestellt, da gibt es so einen Generationenvertrag im Endeffekt. Er hilft mir aus, wo er nur kann. Und dafür ermögliche ich ihm, möglichst lang Teil von seinem Lebenswerk zu sein.
Klingt sympathisch. Wenn ich auf die Webseite komme bei euch, dann ein bisschen rumgestöbert, da gibt es so drei Begriffe, die mir dann sehr schnell aufgefallen sind. Das ist Handschrift, Fingerabdruck und Charakter zeigen. Was heißt das für dich?
Also ich glaube, einmal das Charakter zeigen ist so, dass bei uns in der Familie generell, wir waren eigentlich, oder alle sind wir sehr intrinsisch motiviert. Also wir versuchen, mein Großvater, der ist ja bewegte Generation, hat Kriege erlebt, hat dann trotzdem promoviert, hat sich sehr lokalpolitisch eingesetzt, hat den Weinbau auch ein Stück weit Strukturen aufgebaut, also er hat sich sehr viel gekümmert um die Flurbereinigung, die damals stattgefunden hat, also absolute Aufbauarbeit. Und das ist auch Generation, die keine großen Sprünge deshalb machen konnte. Ne? Also das ist schon faszinierend für uns immer, wenn man da zurückdenken, wenn man sich überlegt, wie, wie schwierig teilweise kleine Schritte waren, aber trotzdem, die haben nie die Motivation verloren und haben kontinuierlich daran gearbeitet, was natürlich die Grundlage für unseren Betrieb heute ist, weil die Lagen von uns, die sind in dritter Generation, vierter Generation bei uns schon, und es ist natürlich ein ganz anderes Verständnis für die Weinberge, und das ist die Grundlage natürlich für Qualität. Und das hat sich dann weitergezogen über meinen Vater, der das Weingut sicherlich auf ein ganz neues Level gehoben hat, mit dem Beitritt in den VDP. Und hier nach wie vor auch noch sehr aktiv ist und das auch sein ganzes Leben lang bleiben wird und einfach auch den Weinbau im Herzen trägt und vorantreibt. Und ich jetzt als junge Generation, die natürlich wieder weitergehen möchte und in vielerlei Dinge sich entwickeln möchte, also gerade was Nachhaltigkeit, was Qualität angeht, was gewisse Sorten angeht. Wir haben andere Herausforderungen vielleicht jetzt, mit denen wir umgehen müssen, also Stichwort Klimawandel beispielsweise, das uns sicherlich alle beschäftigt. Aber so fügt jede Generation was bei und hinterlässt auch was für die kommenden Generationen.
Hinterlässt Spuren.
Genau, und das wollen wir natürlich auch im Wein. Also uns ist ganz wichtig, dass wir nicht einfach irgendeinen Wein erzeugen, sondern dass das, was wir tun, wirklich das Beste ist, nach unserem Geschmack und nach unserem Stil. Also wenn ich das mal beschreibe, ein Wein, das sollte für uns konzentriert sein, aber trotzdem nicht schwer, leichtfüßig und facettenreich. Und es ist in der Tat in manchen Jahren gar nicht so leicht zu erreichen.
Ist immer wieder eine Herausforderung. Ne? Man hat ein Ziel, ein großes Ziel, man weiß, wie es eigentlich optimal wäre. Aber man muss natürlich diesen Kampf, nicht sagen Kampf, aber es ist schon eine Auseinandersetzung mit den verschiedensten Faktoren der Natur, Boden, Wetter und noch vieles andere, bis nachher dann die Flasche abgefüllt ist.
Sicherlich, und deswegen ist diese Motivation für die Sache an sich, also das, ich sage das immer wieder, wenn mich junge Kollegen fragen, die hier im Weingut Ausbildung machen, was braucht man, um im Weinbau erfolgreich zu werden, dann sage ich immer, also zum Schluss müsst ihr für die Sache brennen. Weil wenn ihr nicht brennt, dann ist, man kann das ganze Jahr perfekt arbeiten und dann kommt ein Hagelschlag und dann war alles umsonst sozusagen. Also man darf man muss einfach immer ein Stück weitermachen, kleine Schritte gehen und so kommt man dann vielleicht nie zum perfekten Wein, aber man nähert sich dann jedes Jahr vielleicht ein Stückchen an.
Sag mal, Franz, ist dir eigentlich bewusst, dass du in einer für junge Winzer ja ungeheuer spannenden Zeit lebst, vielleicht sogar die spannendste Zeit für den deutschen Weinbau, zumindest seit über 100 Jahren.
Gerade für die Südpfalz ist es ja Zeit, die Zeit hat sich ja für die Südpfalz enorm gewandelt. Wir sind ja, wir kommen ja aus einer Zeit, wo hier, sag ich mal, nicht viel Qualitätsweinbau angebaut wurde. Und mittlerweile haben wir wirklich viele gute Weine, die hier in der Südpfalz zu finden ist. Wir haben Top-Terroir und ja, also als ich meinem Opa das erste Mal gesagt habe, dass ich jetzt nach China reise, unsere Weine vorstellen, hat er gesagt, ich spinne.
Bub, was machst du jetzt?
Das bringt doch alles nichts, das machen wir nicht, das ist auch ein Riesenquatsch. Aber das ist natürlich oder für mich ist es immer ein super Kompliment, wenn man diesen Zwiespalt hinkriegt, auf der einen Seite im internationalen Kontext, wo man verglichen wird mit den französischen Wein, italienischen Wein, also sei es welche Länder auch immer, die großartige Weine hervorbringen und dann werden auch deutsche Weine und Weine der Südpfalz und dann auch die eigenen Weine da genannt. Das macht einen stolz, aber gleichzeitig, wenn die Leute einen dann fragen, ja, werden die Weine denn noch bei dir in der Region getrunken? Und dann sage ich, ja klar, weil es einfach hervorragende Weine und ganz typische Weine für die Region sind. Und dieser Zwiespalt zwischen, sage ich mal, internationaler Anerkennung, dass man einen Wein erzeugt, der wirklich von neutralen Kritikern, oder was heißt neutral, das weiß ich nicht, ob neutral ist, aber von Leuten, die sehr viel Wein probieren, dass die sagen, Mensch, das ist wirklich ein tolles Handwerk. Das finde ich immer so das Schwierigste zu erreichen, diese Balance.
Wir erinnern uns ja alle noch, oder wir erinnern uns nicht, aber wir wissen von diesen glorreichen Zeiten, die der deutsche Weinmann erlebt hat, so im 19. Jahrhundert bis noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Und dann gab es ja die zwei Großereignisse, die da ziemlich viel durcheinander gebracht haben, die beiden Weltkriege. Und nach dem Zweiten Weltkrieg dann eine Entwicklung, die ja doch mehr Richtung Massenweinbau, Süßplörre zum Teil sich entwickelt hat. Hat nicht alle Betriebe betroffen, aber Der Gesamtzustand des deutschen Weins war ja noch bis in die 90er Jahre hinein problematisch und hat erst dann sich so langsam erholt. Die Pfalz hat sich erholt. Ein paar Jahre später, mit Beginn des Jahrtausends, haben sich auch die Rheinhessen, also die beiden großen Gebiete, erholt. Aber stilistisch hat es noch eine Weile gedauert, bis man da, sagen wir mal, ein Stück sicherer geworden ist, um klarer zu sehen, was hier unsere Möglichkeiten sind, wie wir hier sowas auch wie ein Alleinstellungsmerkmal tatsächlich auf Dauer stellen können. Mhm. Und da sehe ich gerade nochmal eine Weiterentwicklung gegenüber dem, was früher oft auch ein bisschen zu fett war, zu dick war, zu schwer war. Teilweise auch Imitationen von Weinen aus Übersee oder in anderen Regionen findet man gerade so im letzten Jahrzehnt, mehr noch in den letzten 5, 6 Jahren, zu immer mehr, ich sag mal, Identität. Ne? Und das und das gleichzeitig auf einem hohen qualitativen Level, auf hohen Standards. Und da rivalisieren ja im Moment oder sind verschiedene Schulen in einem Wettbewerb miteinander. Ja? So, und das finde ich, das meinte ich gerade, als ich sagte, Mensch, 100 Jahre war es nicht mehr so interessant wie aktuell.
Natürlich, jede Generation hat was, sag ich mal, eine Herausforderung gehabt, mit der er zu kämpfen hat. Und es ist wirklich so, dass die Generation vor mir natürlich grundlegende Strukturen etabliert hat, die es uns jetzt oder mir jetzt auch viel, viel leichter macht, größere Schritte zu machen und auch mehr zu experimentieren. Ich meine, wenn ich überlege, mein Vater hat als einer der ersten Mitte der 80er Barrique-Fässer eingeführt für Rotwein und die Weine wurden aberkannt, weil sie nicht gebietstypisch waren. Da hieß es, nee, das geht, mach mal so nicht, das geht nicht so. Und dann haben die keine Prüfnummer bekommen.
Nummer ist durch.
Ja, die Nummer ist durch. Ich kann mir gar keine Spätburgunder mehr vorstellen, die nicht im Holzfass gereift sind. Im Gegenteil, bei uns ist es jetzt schon so, wie du erwähnt hast, dass die Leute vielleicht zeitlang übers Ziel hinausgeschossen sind, als das dann möglich war, einen Spätburgunder im Barrique auszubauen, dass die völlig überholzt waren. Und mittlerweile wird man sich dieser Filigranität wieder mehr bewusst und versucht es ganz gezielt und mit Händchen einzusetzen.
Mhm, genau. Also das meine ich mit, deine Eltern noch und diese Generation hat viel experimentiert, hat dadurch natürlich Türen aufgemacht, Strukturen geschaffen, wie du es auch nennst, ja, richtig. Und ihr könnt euch heute auf einem sehr hohen Niveau tatsächlich austoben und probieren. Ja.
Völlig in Fall. Und was ist natürlich für unsere Generation, das ist ein Vorteil und ein Nachteil, weil die Verantwortung und der Druck wird nicht weniger. Vor, sag ich mal, 30, 40 Jahren hat der Kunde in Deutschland es noch mal verziehen, wenn der ein oder andere Wein nicht ganz so perfekt war, weil man einfach gewohnt war, dass viele Weine nicht perfekt waren im Endeffekt. Heutzutage kann man sich als renommiertes Weingut quasi keinen schlechten Wein mehr erlauben. Weil der Markt hat so viel Vergleich, es sind so viele Leute, die sich intensiv mit Wein beschäftigen, dass das sofort in irgendeinem Forum einem vorgehalten wird.
Du bist ja ein akribischer Beobachter auch dieser Weinlandschaft hierzulande. Wo siehst du im Moment so die wichtigsten Strömungen, Entwicklungen, mal im seriösen, qualitativ gehobenen Segment?
Also einmal die Burgundersorten, also die Strömung Richtung Burgundersorten ist definitiv eine Strömung, die uns jetzt schon ein paar Jahre begleitet. Das sehen wir auch an den Kunden, die aktiv nach Burgunder nachfragen. Grauburgunder allen vorweg, das ist jetzt vielleicht für uns nicht so die wichtigste Rebsorte, aber auch der Chardonnay, Weißburgunder und Spätburgunder sind natürlich Rebsorten, die gerade mit dem etwas wärmeren Klima oder mit der Klimaveränderung sehr gut klarkommen. Und wir haben mit kalkhaltigen Böden hier in der Südpfalz, wo wir hier und da haben, gute Voraussetzungen und dann ist da schon viel Bewegung. Also jüngere Betriebe, die viel auf Qualität setzen, fangen auch an, zunehmend auf diese Rebsorten sich zu fokussieren.
Siehst du noch andere prägende Entwicklungen aktuell?
Ja, ich hoffe, dass dass der ökologische Weinbau und der nachhaltige Weinbau sich etwas weiterentwickelt noch. Ich glaube, da, das ist noch nicht so eine starke Entwicklung, wie das jetzt bei den Burgundern ist, aber hier und da sieht man doch schon Schritte in die richtige Richtung. Ich glaube, in der Landwirtschaft haben wir einfach eine ganz besondere Verantwortung und da gehört es ein Stück weit zu tun. Ich glaube, wir haben alsmal das Problem, dass wenn man ein Familienweingut ist, dass jeder Kunde automatisch davon ausgeht, ja natürlich, das muss doch nachhaltig sein, sonst würdet ihr das ja nicht über Generationen machen. Und da denke ich immer, ja und nein. Also manchmal natürlich, die Definition von Nachhaltigkeit ist ja natürlich, dass das langfristig alles gemacht werden kann. Aber trotzdem kann man natürlich viele Dinge tun, die die ganze Sache noch verbessern. Und es hilft zum Schluss auch der Qualität.
Okay, ja. Also in der Branche insgesamt ist definitiv noch Luft nach oben.
Definitiv, ja.
Und du siehst wahrscheinlich auch sogar in eurem Betrieb, der ja nun schon sehr, sehr ökologisch unterwegs ist, auch noch Möglichkeiten, oder?
Sicherlich. Ich meine, das ist ja keine Sache, wo man von heute auf morgen umstellt und dann sagt, so, jetzt sind wir perfekt, sondern man darf nie den Impact von kleinen Schritten unterschätzen. Also der konsequente Weg in eine Richtung und dann immer kleine Schritte, das ist das, was uns zum Schluss alle ans Ziel bringt, beziehungsweise nicht ans Ziel, aber weiter.
Kellertechnisch passiert da im Moment Umwerfendes oder sind das auch kleine Schritte?
Na, sagen wir mal so, ich glaube kellertechnisch, also wenn ich jetzt mal für uns spreche, man besinnt sich auf klassische, önologische und schonende Verfahren. Man scheut etwas zurück von zu technischem Weinbau, weil man einfach festgestellt hat, dass wenn man im Weinberg die richtigen Arbeitsschritte einleitet, dann kann man viele, viele Probleme, die eventuell entstehen können im Keller, von vornherein aus dem Weg räumen. Und dann ist natürlich ein sehr schön schonender Ausbau ohne weiteres möglich und man kann auf viele Dinge verzichten.
Also weniger ist dann manchmal mehr.
Oft ist weniger mehr, ja.
Wenn du jetzt zurückguckst, seit du hier eingestiegen bist, was glaubst du, bist du mehr auf dieser Kontinuitätsschiene im Verhältnis zu dem, was du vorgefunden hast? Oder sagst du, wenn ich hier zurückgucke, die 5, 6, 7 Jahre, da habe ich auch schon ganz schön viel hier über den Haufen geschmissen?
Also ich glaube, Mein Vater und auch mein Großvater und ich, wir haben schon immer ein sehr offenes Verhältnis gehabt. Wir sind auch über diesen stufenweisen Einstieg, den ich gehabt habe, über parallele Lehre, wo ich immer mal wieder im Betrieb war, zeitlang, wo ich studiert habe, habe ich immer wieder Ideen mitgebracht. Und mein Vater hat es eigentlich nie kategorisch ausgeschlossen. Der hat immer gesagt, oh ja, gute Idee. Warum willst du denn das so machen? Und dann kommt man natürlich, ich meine, da kommt man von der Uni, denkt, man hat den Weinbau neu erfunden im Endeffekt und er hat in sich gegrinst und hat gedacht, das Gleiche habe ich damals auch schon gedacht, aber pass auf, das macht man nicht so, das geht anders, viel besser. Und da gab es Dinge, wo er mich dann überzeugt hat, wo ich dann ziemlich schnell eingesehen habe, ah, okay, das hat schon Gründe, warum das so und so ist. Aber es gab auch viele Dinge, wo ich wirklich mit heimgekommen bin und wo ich mitgebracht habe und habe gesagt, hier, nee, da müssen wir es ändern. Und da hat er auch ziemlich schnell erkannt, oh, nee, das ist gar nicht so unklug, das habe ich damals vielleicht ein bisschen anders gesehen oder damals waren die Strukturen noch nicht so, da war das noch nicht so möglich oder es gab ein bisschen neuere Möglichkeiten, sage ich mal. Und so gab es dann doch schon das eine oder andere, was ich einbringen konnte.
Bist du eher vom Ergebnis her getrieben oder vom Prozess?
Also ich glaube, das Schöne ist in der Weinbranche, dass man die beiden Dinge miteinander vereinen kann, ein Stück weit. Also auf der einen Seite ist es definitiv so, dass ich natürlich mehr oder weniger eine Idealvorstellung für einen Riesling aus dem Kastanienbusch, einen Weißburgunder aus dem Mandelberg oder einen Spätburgunder aus dem Köppel habe ich vor Augen. Auch wenn man nie das perfekte Bild hat, natürlich. Das ist immer eine Idee, die man ein Stück weit jagt und natürlich weiß ich dann auch, dass jetzt 14,5 Volumenprozent nicht unbedingt das ist, was ich anstrebe. Folglich ist es ein bisschen frühere Lese, wo man gesundes Lesegut nicht überkonzentriert hat, ideal dafür. Auf der anderen Seite muss man aber sehen, dass wir extrem wetterabhängig sind und deswegen auch nicht zu starr an unseren Plänen festhalten dürfen immer. Also als Beispiel, 2015 hatten wir zum Beispiel die Situation, wo wir auf der einen Seite ein relativ reifes Jahr gehabt haben, also viel Wärme und eine gute Entwicklung, auch gerade von den Öxlegrade, aber wir hatten auch unglaublich viel Säure. da muss man vielleicht dann auch einfach mal so sagen, hey, ach, wenn Süßwein nicht unbedingt meine perfekte Domain ist, die wir jedes Jahr anstreben, dieses Jahr ist sehr gut dafür geeignet. Wir sollten auch mal einen Süßwein machen. Und das finde ich eigentlich ganz schön, dass man jedes Jahr versucht dann ein Stück weit das Beste aus seinen Lagen rauszuholen. Sehr wohl unter der Prämisse, dass man natürlich eine gewisse Vorstellung hat, was das Beste denn für den jeweiligen Winzer ist oder was für mich jetzt das Beste ist.
Also eine gesunde Kombination von Experimentieren, von Prinzipienfestigkeit, aber auch geistiger Flexibilität. Ne?
Das ist sehr schön ausgedrückt, ja.
Ja, ich verstehe das, weil ja jeder Jahrgang wieder neue Herausforderungen hat und ihr müsst immer wieder gucken. Ne? Ihr habt Erfahrungen und ihr wisst ungefähr, was zu tun ist, aber der Verlauf ist immer sehr individuell.
Das macht den Weinbau auch spannend. Also wir produzieren nicht Wein nach Schema F, sondern wir bauen Reben an, die dann Früchte tragen und diese Früchte, die sind jedes Jahr etwas anders und wir müssen einfach nah an der Pflanze sein, nah am Rebstock, sagen wir immer, und dann verstehen, wie die Ausgangssituation ist und dann kann ich auch im Herbst am besten reagieren. Und wenn ich viel Sonne habe und die Säuren gehen sehr schnell nach unten, dann muss ich vielleicht nochmal einen Ticken früher lesen, als in einem Jahr, wo ich zwar ganz gute Öchsle gerade habe, aber unglaublich viel Säure. Dann verträgt der Wein vielleicht ein halbes Volumenprozent auch mehr, weil er schlank wirkt durch die Struktur und das ist letztendlich die hohe Kunst und da gehört ein bisschen Erfahrung dazu. Das kann man auch nicht einfach so lernen, weil das Wetter kann man ja nicht vorhersehen. Das ist dann immer ganz interessant. Wenn ich dann, also vorm Herbst, fahre ich mit meinem Vater immer durch die Weinberge und ich versuche dann immer so ein bisschen abzutesten. Sag mal, die gleiche Situation, die hat er ja noch nie gehabt. Jedes Jahr ist anders. Aber ich sage dann immer so, ja, jetzt war es ja 2020 beispielsweise, jetzt war es ja wieder ein bisschen trocken und sehr warm. Welches Jahr ist denn da so ein bisschen vergleichbar gewesen? Wo waren das so? Und dann fängt er an zu erzählen, ja, 2018, das hast du ja mitgekriegt, war super heiß. Und dann habe ich gesagt, ja, aber jetzt haben wir ja ein bisschen mehr Säure, ein bisschen kühlere Nächte. Was in ein anderes Jahr? Und dann sagt er, ja, 2012 war vielleicht ähnlich. Und dann kommen wir immer so aufs Gespräch, was hat denn sehr gut funktioniert in diesen Jahren, was hat denn weniger gut funktioniert? Und so nähert man sich dann quasi dem neuen Jahr an und überlegt sich, wie kann ich aus den Erfahrungen von alten Jahrgängen da wirklich mich vorbereiten auf das, was kommt.
Aber ist immer auch, glaube ich, wichtig, das höre ich zumindest raus, ein Schuss Bauchgefühl, das man braucht, um jetzt tatsächlich auch eine Entscheidung zu treffen, weil vieles kann man ja dann nicht mehr revidieren, da hat man eine Entscheidung getroffen.
Ach, ganz klar und vor allem haben wir ja die Herausforderung, dass wir einen sehr langen Zeitraum zwischendrin haben, bis wir das Ergebnis sehen. Also unter Umständen, wenn ich Dinge im Anbau ändere, beispielsweise unsere Spätburgunder, die haben wir jetzt ein bisschen enger gesetzt, ob das gut oder schlecht war, das sehe ich unter Umständen nach 20, Jahren.
20 Jahre.
Ja, genau. Also das ist wirklich sehr, sehr schwierig.
Ja, ja.
Und deswegen muss ich alles mal so ein bisschen schmunzeln, wenn ich dann lese, Personen oder Unternehmen planen langfristig in 5 Jahren. Da grinst man natürlich schon ein bisschen als Winzer.
Grinst man damit unter. Ja, das sind wirklich Generationenprojekte, neuen Weinberg einlegen. Ne? Das macht, wenn man das in deinem Alter macht, das wird man noch erleben, die Glanzzeiten. Aber wenn man das mit Mitte 40 macht, dann macht man es schon fast für die nächste Generation.
Ja, also wenn das perfekte Alter für den Weinberg, ich weiß nicht, ob es das perfekte Alter gibt, aber bis es so richtig interessant wird, da gehen schon mal 15, 20 Jahre rum. Und das heißt, die Sortenstruktur, die ich jetzt ein Stück weit festlege für alle Junganlagen, die ich anlege, beziehungsweise die Weinberge, die vielleicht dazukommen, das ist dann auch schon wegweisend für die nächste Generation.
Mir geht nochmal deine Antwort zu meiner letzten Frage durch den Kopf. Die könnte man vielleicht durchaus auch so auf den Punkt bringen. Ein großer Wein entsteht zunächst mal im Kopf als Vision. Und dann fängst du an, sozusagen die Bedingungen auch ein Stück weit so zu handeln, die Stellschrauben an der richtigen Stelle zu drehen, damit das möglich wird, dieses Projekt großer Wein.
Ja, wobei so hundertprozentig will ich denn nicht ganz zustimmen, weil ein großer Wein entsteht in erster Linie mal durch großartige Weinberg, durch großartige Lage. Es gibt sicherlich viele Lagen, die ganz gute Wein machen, aber so einen richtig individuellen, einzigartigen Wein, ich weiß nicht, ob der einfach so, sag ich mal, im Kopf vom Winzer entstehen kann, dass ich sage, Mensch, jetzt mache ich den mal, sondern man braucht schon die Bedingungen, dass man das tun kann. Also die, klar, natürlich, das muss dann auch auf die Flasche gebracht werden und da kann auch viel verloren gehen bis dorthin, aber zum Schluss ist es so, dass man nicht gegen die Natur ankämpfen kann.
Wie erkenne ich denn so einen Wein? Wenn ich jetzt hier spazieren gehe, ne? Mhm. Bei euch, woher will ich denn, wenn ich an den Weinbergen vorbeimarschiere, mal einen ganzen Tag lang, woran erkenne ich denn eine große Lage und einen einfacheren Weinberg?
Ja, das ist ja das Schöne, dass das nicht auf den ersten Blick erkennbar ist. Sonst hätten wir ja reihenweise Weingüter auf der ganzen Welt, die durch die Welt laufen und sagen, Mensch, das ist doch der perfekte Weinberg und da baue ich jetzt meinen neuen Riesling an, mhm, beispielsweise. Aber das ist wirklich so, dass sich das dauert einfach, man muss, sag ich mal, 5 oder 10 Jahre in einem Weinberg mal Wein angebaut haben, um zu sehen, was hat man denn da wirklich. Also man braucht mal ein paar kühle Jahre, man braucht mal ein warmes Jahr, wo man sieht, wie die Reben sich verhalten. Dann muss natürlich, dann muss der Weinberg sich auch entwickeln, das Wurzelwerk sozusagen. Also diese ganzen Schritte, die müssen natürlich passieren. Und wir haben letztendlich das Glück in Birkweiler, dass natürlich schon viele Generationen vor uns hier Wein angebaut wird. Und es hat schon einen Grund, warum im Mandelberg nur Burgunder wachsen oder im Kastanienbusch nur Riesling.
Also es sieht nur der Profi.
Profi, der sich damit beschäftigt. Mhm. Wenn das der Profi ist, dann ja. Also im Zweifelsfall sieht es der jahrelang dort mal einen Wein ausgebaut hat.
Also es ist nicht erkennbar dadurch, dass das eine geschützte Lage ist oder eine Hanglage ist oder nach Süden ausgerichtet ist oder wenn ich buddle, dass ich relativ schnell dann über den Mutterboden da an den Fels komme oder es kann man so nicht sagen.
Wenn ich jetzt als von der Uni her antworten würde, was wir in unserer Bodenkunde gelernt haben, was wir in unserem Weinbaustudium gelernt haben, dann gibt es natürlich Faktoren, die eine bessere Lage begünstigen. Also zum Beispiel gerade jetzt mit der Wasserknappheit, die wir haben, wenn eine Lage zum Beispiel der Boden etwas mehr Wasser speichern kann, dann ist es sicherlich so, dass da guter Wein drauf wächst unter Umständen. Das garantiert aber nicht, dass das ein einzigartiger Wein wird. Gerade bei Riesling zum Beispiel, Riesling braucht ein bisschen Stress. Der braucht bewältigbaren Stress. Und da ist es in manchen Jahren gar nicht schlecht, wenn der sich ein bisschen anstrengen muss. Das ist aus pflanzenphysiologischer Sicht unter Umständen vielleicht gar nicht perfekt. Also man wird dann sagen, hey, die Pflanze, die wächst nicht so schnell, wie sie kann oder die entfaltet sich nicht so schnell, wie sie kann. Aber unter Umständen sorgt es dafür, dass die Balance in der Frucht perfekt ist.
Spannend. Ist ja bei uns Menschen auch so. Ein bisschen Stress ist ja manchmal, wenn zu viel ist, ist schlecht.
Ja, das ist,
aber ein bisschen wissen wir auch, ne? Das gibt dann so einen Schuss.
Ja, wir müssen beschäftigt bleiben. Man muss immer Aktivitäten haben und so ist es bei den Rebsorten auch. Also Riesling ist sicherlich das beste Beispiel, der immer auf kargen Böden oder oft auf kargen Böden zu Hause ist, schiefrigen Böden, das so bewältigbarer Stress
die interessante Frage. Wie funktioniert Weine das denn? Wir wissen ja alle, in Australien oder auch in anderen Regionen der neuen Welt, die sind da zum Teil sehr wissenschaftlich dran gegangen. Ne? Die haben auf der Basis von Bodenproben, Niederschlagshäufigkeit, Sonnenstunden übers Jahr verteilt, Tag-Nacht-Differenz und also alle wichtigen Faktoren in der Summe sich angeguckt und haben dann gesagt, Mensch, hier, das wäre doch eine ideale Weinbergslage. Was hältst du davon?
Das kann man natürlich so machen und da kommt dann sicherlich auch Wein raus. Aber ob der Wein dann letztendlich der Inbegriff wird für einen einzigartigen Riesling, das ist natürlich dann die Frage. Also das haben wir auch auf unseren Reisen ganz oft gesehen, dass wenn wir in Übersee beispielsweise Rieslinge vorgesetzt bekommen haben, dass da durchaus der ein oder andere Riesling dabei war, wo man sagt, oh, das ist aber gar nicht schlecht und das ist ein frischer, typischer Riesling. Es waren aber seltenst Weine dabei, wo wir gesagt haben, Mensch, das ist ein Wein, der erzählte Geschichte. Ich kann das richtig nachvollziehen, wie dieser Wein sich entwickelt hat und der uns fasziniert hat. Also gerade wenn ich da an unseren Trip nach Chile denke, also dran denken muss, da war das auch so, dass, also Chile ist ja ein Land, das zieht sich wirklich sehr lang. Das heißt, die haben auch kühle Regionen und so weiter und so fort. Aber trotzdem waren die Stilistiken, die dort entstanden sind, nicht das, was wir deutsche Winzer als den Inbegriff der Rieslingkunst so uns vorgestellt haben. Die waren nicht schlecht, also ich möchte ihn nicht schlecht machen, das war alles in Ordnung, aber es war zum Schluss doch nicht ganz das Bild, was wir, oder diese Erfahrung, die wir mal gehabt haben, wenn wir irgendwie einen Wein uns eingeschenkt haben und haben gesagt, Mensch, das ist aber ein einzigartiger Riesling. Also das haben wir selten erlebt.
Was hältst du davon, wenn wir auch mal was uns einschenken?
Sehr gern.
Franz, du hast jetzt uns den ersten Wein ja schon eingeschenkt, sehe ich gerade. Was ist das?
Hier haben wir einen Weißburgunder Mandelberg. Von 2019.
Mandelberg ist Kalk, oder?
Ja, Mandelberg ist Kalk. Das ist eine Weinbergslage, die ist direkt hinter Birkweiler, erstreckt sie sich bis 260 Meter über ein N, direkt an dem Pfälzerwald. Und die Lage ist sicherlich einmal einzigartig als Lage für die Burgunder, aber auch für uns so ein bisschen einzigartig, weil sie schon sehr viel das verkörpert, was wir gerne im Wein haben möchten später,
sag ich mal. Sucht ihr eher fruchtgetriebene Weine oder eher fruchtreduzierte Weine?
Also mir ist es immer wichtig, dass die Weine nicht mit purer Frucht glänzen. Also die müssen mehr haben als die reine Frucht. Ich mag klare Weine, eine klare Stilistik. Ich glaube, das merkt man auch bei diesem Weißburgunder vom Mandelberg. Aber die Kombination macht's. Also wir arbeiten im Keller auch ein Ticken reduktiv, aber jetzt nicht so, dass man nur den Böxer riecht, sondern im Idealfall so, wie ich mir das vorstelle, dass wenn man einmal schwenkt, dass die Reduktion weg ist und dass dann die Frucht hervorkommt. Der Mandelberg ist natürlich mit seinem kalkhaltigen Boden, der vereint viele Komponenten, die ich mir vorstelle. Und zwar auf der einen Seite, es sind Burgunder-Rebsorten, die ja doch Rebsorten, die ganz gern mal ein bisschen fett werden. Und das ist, sage ich mal, auch das Geheimnis von diesem Mandelberg. Durch die Höhe und die Nähe vom Pfälzerwald schaffen wir es auf der einen Seite, einen konzentrierten Wein zu kriegen, ne, der auch gewisse Kraft hat, aber auf der anderen Seite diese Filigranität durch die kühlen Nächte, durch die Luft, durch die kalte Luft im vom Pfälzerwald. Und das prägt dann ungemein das Ergebnis. Und ja.
Ja, also mir gefällt vor allen Dingen die Entwicklung im Mundraum, die ich als sehr balanciert auf der einen Seite empfinde und auf der anderen Seite sehr animierend, saftig und lang. Also da ist eine super große Länge oder Persistenz im Finish hinten. Also da habe ich das Gefühl, da geht noch mal von Neuem die Post ab. Also noch mal mehr als so fast vorher. Liegt ist ein bisschen kühl, das heißt, der hat braucht ein bisschen den Mundraum, bis er sich über die Wärme dann kommt. Aber jetzt jedenfalls beim ersten Schluck war vor allen Dingen beeindruckend diese große Persistenz und dann auch diese Salzigkeit gepaart mit so einem Grip. Ne? Mhm. Der gesamte Zungen- und Gaumeninnenbereich ist sozusagen vollgesogen, vollgetankt, wie so ein, geht in die Poren so richtig rein. Und das macht ihn, glaube ich, so lang, ohne dass er wehtut. Es gibt ja Weine, die haben viel Grip, da ist es mir dann zu viel. Geht auch, ne? Ist ja gar nicht, sondern das ist vom Trinkfluss her schön und vor allen Dingen auch vom Mouthfeeling her hat das was sehr, ja, so ein Spagat zwischen Animation und Befriedung. Also Befriedung meine ich jetzt nicht negativ, meine ich so etwas Beruhigendes, Gelassenes, also verstecktes Temperament, ja, aber eins, was nicht so aufgeregt ist, sondern was eher was eine Gelassenheit hat.
Ja, das kann ich nachvollziehen, das ist durchaus auch was wir anstreben. Also mein Vater, der beschreibt es immer, ja, die Weine müssen in sich ruhen, die müssen stimmig sein. Die Säure, die muss passen zu dem Konstrukt vom Wein, die Frucht muss passen, der Trinkfluss muss animiert werden, die Tanninstruktur, das sind alles Komponenten und keine darf neben dem Wein stehen, sondern zum Schluss muss das Erlebnis so sein, dass man sagt, Mensch, der Wein, der hat eine Spannung und trotzdem eine unglaubliche Balance.
Ja, das ist so ein Typ, mit dem man gerne ins Gespräch kommen mag. Weil das ist so einer, der nicht beim ersten Mal so gleich alles schon preisgibt, sondern der lädt ein auf einen Dialog. Und wenn man dann ein bisschen Muße hat, ein Glas in Ruhe und dann eine Stunde später nochmal, vielleicht sogar am zweiten oder dritten Tag.
Ja, das ist auch immer ganz witzig. Weißburgunder ist ja auch eine Rebsorte, für die wir in Deutschland, also es ist schon eine einzigartige Situation, was wir hier mit dem Weißburgunder machen in Deutschland. Also es gibt nicht viele Weinbauregionen auf der Welt, die den Weißburgunder so hoch schätzen, wie wir das jetzt beispielsweise in der Pfalz tun. Wenn ich das jetzt mal vergleiche mit dem Elsass, die Elsässer sagen, der Grauburgunder ist die Grand Cru Rebsorte, während die Pfalz sagt, nein, der Weißburgunder ist die Grand Cru Rebsorte. Und wenn wir Master of Wine oder internationales Publikum haben, die uns besuchen, dann zeige ich ganz gern immer einen gereiften Burgunder, einen gereiften Weißburgunder, weil das kennen die nicht so. Mhm. Jeder erwartet einen gereiften Riesling in Deutschland.
Oder auch einen Chardonnay, erwartet man nicht hier.
Das also erwartet man nicht hier, aber vielleicht zunehmend, vielleicht in 10 Jahren. Ja. Also Chardonnay ist natürlich auch was uns hier im Betrieb beschäftigt und ich bin sicher, da werden wir noch viel, viel Entwicklung sehen. Aber im Moment ist es natürlich so, dass der Weißburgunder für uns in Deutschland die erste Geige spielt und die Leute sind immer ganz fasziniert, wenn sie denn dann probieren, nach 10 Jahre gereift, weil sie sagen, oh, ich habe das noch nie probieren dürfen. Ich habe schon tausende Weine probiert in meinem Leben, aber einen gereiften Weißburgunder, ich wusste gar nicht, dass der sich so gut reift.
Mhm. Den habt ihr sicher im Edelstahl vergoren?
Der ist im Edelstahl vergoren, ja. Also die Herangehensweise ist bei diesem Wein jedes Jahr ähnlich. Wir lesen mit der Hand, dann wird selektioniert auf dem Selektionierband. Das ist natürlich praktisch, dass wir mittlerweile ein bisschen bessere Bedingungen haben. Das heißt, auch in warmen Jahrgängen können wir in kühlen Räumlichkeiten selektionieren. Das heißt, es kommen wirklich nur die perfekten Trauben dann auch in den Wein beziehungsweise in die Maische.
Das war früher nicht möglich. Standzeit.
Ja, also sagen wir mal so, früher war es einmal noch nicht so warm. Also vor 20 Jahren hat man das Problem einfach noch nicht so gehabt oder vor 25 Jahren, da haben sich die Zeiten geändert. Das Zweite ist, dass mittlerweile immer mehr zur gleichen Zeit passieren musste, also während der Herbst vor 30 Jahren 8-10 Wochen war, weil die Periode so langsam vorangeschritten ist, ist es so, dass wir manchmal in 6 Wochen durch sein müssen dieses Jahr, in den Jahren, weil die entweder die Öchsle gerade schießen uns oben hinaus und wir müssen wirklich gucken, dass die Weine dann nicht unbalanciert werden oder es setzt schlechtes Wetter ein. Wir haben ja immer mehr Extremsituationen, dass es entweder total trocken ist oder total nass. Von daher war das ein wichtiger Schritt, als ich gekommen bin, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen diese Schlagfertigkeit etwas erhöhen. Mhm. Wir müssen einfach im Herbst dafür sorgen, dass wir möglichst gut, möglichst viel verarbeiten können. Und da war natürlich der neue Hallenbau mit einem Rotweinbereich, mit einem Bereich, wo man einfach isolierte Halle hat, wo man nicht das ganze Jahr kühlen muss, wo man dann alles überdacht durchführen kann, dass man auch mal einen halben Tag lesen kann, wenn man weiß, oh Gott, mittags regnet es, das macht überhaupt nichts. Das stellen wir dann alles in die Halle und verarbeiten es. Das ist schon auch eine qualitätstreibende Komponente, das muss man ganz klar sagen.
Nicht nur mehr Raum, sondern tatsächlich auch eine Rahmenbedingung für das bessere Arbeiten. Ne?
Auf zu alle gut, Fälle.
Also zu Nutzen der Qualität.
Und ich glaube, das ist auch was meine Generation sich bewusst sein muss. Wir können natürlich nicht alles perfekt können. Das ist so wie in allem. Man muss zum Schluss sich ganz genau überlegen, welche Weine man ausbauen will. Perfekt. Klar, es gibt Jahrgänge, wo man mal reagieren kann, wo man dann auch sehr gute Bedingungen vorfindet. Aber zum Schluss muss man sein Weingut auf seine Kernkompetenzen spezialisieren. Und in einer perfekten Rotschieferlage, die perfekt geeignet ist für Riesling, wird man nie einen Massenträger ausbauen können, weil einfach der Wuchs nicht da ist. Und das ist auch beim Weinausbau so. Man kann nicht alles gleichzeitig machen. Und deswegen war die Herausforderung dann auch in den letzten 20 Jahren, sag ich mal, die Bedingungen zu schaffen, perfekt die Kernkompetenzen weiterzuentwickeln.
Also eine eurer Kernkompetenzen ist Weißburgunder Mandelberg.
Definitiv. Also die weißen Burgunder spielen bei uns im Betrieb schon sehr lange.
Schon sehr lange,
ja. Und eine ganz wichtige Rolle. Ist für uns wirklich ein Wein, ein Weinberg, der uns erstmal immer wieder lachen lässt, wenn wir drin arbeiten. Und jedes Jahr, wenn wir da im Herbst die Trauben lesen, wenn das Jahr nicht zu extrem war, wird man da eigentlich auch nie enttäuscht, sondern findet immer ein hervorragendes Lesegut vor, wo man sich dann auf den neuen Wein freuen kann. Auf den
Wie alt sind diese Weißburgunderanlagen?
Ach, die sind schon alt, die hat mein Opa gepflanzt, okay. Also in dem Fall. Die werden wir auch nicht erneuern, sondern da werden wir sukzessive Stöcke unterpflanzen. Das ist einfach der Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Also in der Weinbauschule heißt es dann, nach 30 Jahren muss der Weinberg raus, weil er nicht mehr profitabel ist. Das ist natürlich Quatsch. Der Weißburgunder, wenn der mal 15, 20 Jahre erreicht hat, dann ist eine natürliche Reduktion der Menge. Und das ist natürlich genau das, was wir möchten. Das Wurzelwerk ist da.
Der Wuchs kommt zur Ruhe.
Genau. Und das hilft dem Wein dann auch, mehr extreme Jahre durchzustehen, je älter die Reben sind.
Ja, das habt ihr in den letzten Jahren sicherlich gemerkt, dass die alten Anlagen durch diese heißen, trockenen Sommer sehr viel besser kommen, oder?
Definitiv. Also das war auch mit ein Beweggrund, diese Wetterextreme, dass wir uns für den ökologischen und biodynamischen Weinbau entschieden haben. Weil zum Schluss versuchen wir dieser Zyklus, der dort vonstatten geht, den versuchen wir so breit aufzustellen wie nur möglich. Und je balancierter der Weinberg ist, je mehr Humus er hat, desto mehr Wasserspeicherkapazität hat er beispielsweise und desto leichter fällt es dem Weinberg natürlich auch, besonders wenn es alte Reben sind, Trockenstress mal durchzustehen. 6, 8, 10 Wochen.
Würde es eigentlich unseren Weinbergen hier nicht besser tun, wenn sie ja nicht in Monokultur betrieben würden?
Ja. Ja, wir versuchen, was wir können, weil wir haben, das darf man nicht leugnen, zum Schluss ist der Weinbau die älteste und extremste Form der Monokultur, die wir haben in der Landwirtschaft. Also es gibt, glaube ich, ganz, ganz wenige Pflanzen, die über 50 Jahre, 60 Jahre
an einem Standort stehen.
Genau, an einem Standort, wo auch nichts anderes passiert. Man hat mittlerweile da viel dazugelernt. Also man arbeitet viel mit Begrünung oder wir tun es zumindest. Man versucht dann eine gewisse Biodiversität zu erreichen. Es gibt unglaublich viele Nutzpflanzen, die einem wirklich helfen. Ach, Leguminosen, die Stickstoff einlagern aus der Luft. Es gibt Tiefwurzler, Pfahlwurzler, die dafür sorgen, dass eine gewisse Bodensprengung ist. Also da kann man wirklich viele Dinge machen. Leider ist es so, dass das noch nicht überall sich rumgesprochen hat, aber immer mehr Winzer werden darauf aufmerksam und nutzen natürlich die natürliche, sag ich mal, Kompetenzen der Pflanzen und das hilft, glaube ich, auch der Monokultur Wein
oder Rebe. Wer weiß, wir können beide nicht in die Zukunft gucken, aber vielleicht sieht der Weinbau hierzulande in 30, 40 Jahren komplett anders aus. Vielleicht haben wir da unten drunter Kartoffel gepflanzt und verschiedene andere Pflanzen. Wer weiß, wie sich die Dinge entwickeln werden.
Das hoffe ich nicht, dass wir in 10 Jahren, 15 Jahren Kartoffeln anbauen, beziehungsweise es spricht nichts gegen ein Feld Kartoffeln, das will ich überhaupt nicht sagen, aber im Herzen hoffe ich natürlich, dass ich auch für die nächste Generation, sollte sie sich denn für Weinbau entscheiden, eine Grundlage liefern kann, dass auch die Idee von dem Wein, die sie sich dann aneignet, entwickelt, so durchführen kann.
Also das wäre schon ich hatte vorhin dich unterbrochen, da warst du noch mir am Berichten, wie ihr diesen Mandelberg Weißburgunder gemacht habt. Wir sind dann stehen geblieben bei der Vergärung im Edelstahl. Danach schließt sich ja sicherlich noch eine mehrmonatige Hefelagerung an.
Ja, das kommt immer etwas darauf an, wie das Jahr war. Besonders in kühlen Jahren ist es so, dass wir durch die Höhe natürlich eine Säurestruktur haben, die dem Wein, die uns sehr wichtig ist, die nicht unbedingt typisch ist für die Burgunder, aber die dann über Hefelager, über längeren Zeitraum integriert wird. Also die Autolyse der Hefe spielt da ganz wichtige Rolle. Und im wir füllen die Weine eigentlich erst im Juni des darauffolgenden Jahres. Das heißt, die haben wirklich einige Zeit, sich zu entwickeln. Und es ist auch für den Wein zum Schluss dann ganz, ganz wichtig, weil ganz viele Eingriffe muss man nicht tun, wenn man dem Wein Zeit gibt.
Es gibt ja viele andere Weißburgunder-Produzenten, die dem Weißburgunder, die den Weißburgunder mehr mit Holz in Kontakt bringen. Was spricht für Edelstahl und was sind auf der anderen Seite die Argumente für Holz?
Holz ist ein spannendes Gebinde, auf alle Fälle. Holz ist, wenn es gekonnt eingesetzt wird, kann es einem Wein unglaublich viel Charakter und Rückgrat geben. Es kann ihm auch helfen für die Reife, sag ich mal. Gerade Chardonnay ist eine Rebsorte, die an sich ja eher neutraler ist, aber die im Holzfassausbau dann unglaublich veredelt wird. Ach, also dieser Schritt in diesem oxidativen Gebinde, die Vergärung, je nachdem, was für einen Trübungsgrad er dann hat, die verschiedenen Toastungen, kann unglaublich guten Stil hervorbringen. Für uns kam das bei dem Mandelberg nie so wirklich in Frage, weil der Wein hat so eine Dichte und so eine Vielschichtigkeit, dass wir immer das Gefühl haben, wenn wir da jetzt eine Holzkomponente drüber legen, dass wir das Terroir nicht ganz so wiedergeben können, wie wir es erleben. Also von daher diese Stilistik, ein Weißburgunder ohne Holz, die hat sich einfach in dem Betrieb auch etabliert. Ich glaube, das war so, dass mein Vater das selbst einfach gern, und auch mein Großvater, so haben die das gerne getrunken, so haben die das weiterentwickelt. Und der Wein ist für uns auch einer, sag ich mal, der Weine, die am meisten ein bisschen aufgefallen ist. Und dann bin auch ich gekommen und habe gesagt, Mensch, einmal, ich finde diese Stilistik toll, die ist so einzigartig, ein Burgunder ohne Holz und trotzdem so vielschichtig, dass ich nicht unbedingt die Notwendigkeit verspürt habe, das muss ich völlig über den Haufen werfen.
Ja, weil das ist in der Liga, in der er spielt, ist das fast ein Solitär.
Das ist richtig. Manchmal verstehe ich nicht ganz, warum. Allerdings gibt es natürlich auch viele weiße Burgunder, die im Holz ausgebaut wurden, die großartig sind. Also das ist jetzt nicht wertend im Endeffekt, aber ich glaube, Weißburgunder ist auch eine Sorte, wenn die das richtig hochwertige Anlagen sind, alte Reben, wenn der Winzer einen roten Faden hat, an dem er sich entlanghangelt, dann können das unglaublich vielschichtige Weine werden und die brauchen dann auch manchmal gar kein Holz.
Ja, oder es ist so, wenn man all diese Dinge richtig macht, dann ist es vielleicht macht es gar nicht mehr so einen extrem großen Unterschied, was den Trinkgenuss nachher angeht. Du hast ja hier eine großartige Saftigkeit, du hast ein schönes Mundgefühl. Das ist, aber du hast vielleicht, bewahrst du so auf diese Art einen Tick mehr Frische, einen Tick mehr vielleicht auch Fokus. Holz kann das auch in eine andere Richtung entwickeln. Aber das ist hier eine graduelle Stilistikfrage.
Ja, und das ist die Handschrift, sag ich mal.
Das ist die Handschrift.
Das ist die Handschrift, so mögen wir das, so schätzen wir das. Und das ist, im Endeffekt ist es, wir versuchen so unverfälscht wie möglich das Terroir in dem Fall in die Flasche zu bringen. Und der Holzeinsatz, auch wenn Terroir die Hand des Winzers mit einschließt, würde in dem Fall, glaube ich, der Holzeinsatz nicht dazu beitragen, dass der Wein diese Strahlkraft hat, die er hat.
Und jetzt hast du was eingeschenkt?
Jetzt habe ich einen Kastanienbusch Riesling eingeschenkt. Das ist, der Kastanienbusch ist für uns in der Südpfalz eine ganz besondere Lage, weil der Rotschieferboden, den wir dort vorfinden, das ist ein Boden, den finden wir gar nicht so oft hier. Der ist sehr, sehr selten. An sich kennt man den Schiefer ja eher vom Rheingau oder von der Mosel. Und das ist natürlich eine ganz besondere Situation in unserem kleinen Klima, dann einen Schieferboden zu finden und die Stilistik, diese trockene Stilistik, dann mit dem Riesling auszubauen.
Was für ein Schiefer ist das? Ich habe immer gelernt, Kastanienbusch ist rotliegendes.
Genau.
Rotliegendes haben wir doch auch an der Rheinfront, oder?
Der Nierstein, ja. Der Rote Hang, ja, wobei die sind nicht ganz so schiefer geprägt. Mhm. Das ist meines Wissens so ein bisschen mehr Tonmineral. Aber im Grunde geht es in die ähnliche Richtung. Also es ist ein älterer Boden. Wir in der Pfalz haben ja die klassischen Triasböden mit Buntsandstein, Muschelkalk und Keuper. Und dadurch, dass der Hohenberg sich, das ist mit die höchste geologische Erhöhung, die wir hier haben, ist eine sehr tiefe Erdschicht zum Vorschein gekommen. Und nur am Fuße finden wir dann diese Erdschicht aus dem Perm, das Rotliegende. Mhm. Und Schiefer schreit natürlich nach Riesling.
Mhm. Richtig.
Bewältigbarer Stress.
Ja.
Das ist das, was er kriegt dort.
Ja, das ist eine sehr geschützte Lage auch, ne? Also ich habe sie im vergangenen Herbst nochmal erwandert, durchwandert und bin dann auch um den Hohenberg rum mal einen Tag. Ja, das gibt es ja auch da ganz verschiedene Ecken. Ne? Das ist kein Monolith.
Das ist auch so ein bisschen der Unterschied zwischen der Südpfalz und der Mittelhart. Die Südpfalz, obwohl wir am südlichsten sind, ist der kühlste Teil der Pfalz. Also wir lesen im Vergleich zur Mittelhart 10 Tage später, also obwohl das nur 10, 15 Kilometer sind, sind wir doch schon wesentlich hinten dran. Und das liegt daran, dass die Weinberge bei uns so richtig in den Pfälzerwald reingehen. Und das ist dieses Geschützte, dieser Weinberg Kastanienbusch, da ist vorne dran das Köppel, das schließt quasi den Weinberg ab. Und hinten dran öffnet sich der Pfälzerwald und es ist gerade so von, wie so ein Amphitheater im Endeffekt sieht es aus. Hat natürlich ein enorm prägenden Einfluss auch auf den Wein, also tagsüber im Südhang richtig warme Temperaturen, da steht die Luft. Man hat manchmal das Gefühl, man fährt um den Berg und es ist 5 Grad wärmer, aber das hängt einfach damit zusammen, dass halt die Luft dort nicht so durchgeht über den Tag, aber nachts ist es halt so, dass die kühle Luft aus dem Pfälzerwald sehr schnell den Hang hinunterläuft und hier haben wir bis zu 30% Steigung. Und das sorgt natürlich dafür, dass wir einen großen Unterschied zwischen Tag und Nacht haben. Und das behält die Säuren und die Frucht auch, was beim Riesling auch nicht ganz unerheblich ist.
Stecken wir mal das nächste rein, ne?
Ja. Ich finde es immer so lustig, wenn ich reinrieche. Also es gibt ja eine sehr bekannte Rotschieferlage, der Uerzinger Würzgarten. Mhm. Von der Mosel und das ist ganz witzig, da haben die Winzer wirklich die Lage danach benannt, wie die Weine riechen, also dieses Würzige im Endeffekt, dieses Kräutrige und es ist sehr schön zu sehen, obwohl wir so weit, oder in Anführungszeichen, so weit voneinander weg sind, trotzdem hat man diese Prägung von diesem roten Schiefer, dieses Würzige, dieses Kräutrige, dann auch manchmal bei uns fast schon ein bisschen ins Ätherisch Gehende, weil wir ein bisschen wärmer sind. Aber es geht zumindest in die gleiche Richtung.
Absolut. Absolut. Und daneben natürlich auch noch durchaus auch zitrische, mandarinige Noten. Ne? Das ist nicht nur die Kräuter. Das ist so ein, changiert so ein bisschen hin und her, je nachdem, ob ich das linke oder rechte Nasenloch nehme.
Genau. Ja gut, aber die gerade Mandarine, was ja auch ein bisschen wärmeres Aroma ist, das kommt sicherlich auch dadurch, dass wir ein bisschen mehr Wärme einfach auch haben. Ne? Und gerade wenn ich das vergleiche mit so einem Moselriesling, die ja noch ein Stück kühler wachsen, sind die Weine doch schon, haben sie gewisse tropische Komponente, die haben eine gewisse fruchtbetonte Komponente, aber wie gesagt, ach, das Kräutrige spielt für uns immer ganz wichtige Rolle.
Stilistik im Grunde genommen tatsächlich Handschrift. Wehrheim 1:1 im Grunde genommen wie beim Wein. Ist ganz andere Rebsorte, hat auch ein anderes Level auf Säure, aber im Grunde genommen hast du hier wieder dieses finale Aufploppen. Puh, da kommt am Finale. Ja, brauchst du gar nicht wieder, die nächsten paar Minuten musst du gar nicht wieder schlucken. Da ist am Ende so viel Feuer und so viel Temperament und so viel Facettenreichtum da. Also empfinde ich das. Und die Säure ist natürlich ein bisschen höher, ne?
Beim Riesling immer etwas, wobei man täuscht sich. Der Mandelberg hat schon ganz schön viel Säure für einen Weißburgunder, aber klar, die Sorte Riesling hat einfach ein Ticken mehr Säure.
Ja. Und das ist eine sehr schöne Säure. Die ist hier ein bisschen temperamentvoller. Beim Mandelberg war die ein Tick. Der Begriff Gelassenheit würde ich jetzt hier nicht. Hier ist schon mehr Feuer, mehr Temperament, mehr. auch eine Nervosität. Ne? Der Mandelberg, das war so, ja, letztlich mehr so der dahin mehr andernde Strom. Ich übertreibe ein bisschen. Ne? Und das ist mehr so von der, vom Temperament her der ins Tal hopsende Bergbach. Ne? Es genau. spritzt und es ist lebendig und es hat auch was Quirliges ja. und so, was lebhaftes.
Ich sage immer, das passt zum Anbau. Im Mandelberg ist in diesem schwereren, kaltgeprägten Boden ist natürlich auch das, die Grundlage für die Pflanze eine sehr harmonische, ein bisschen stressfreiere Vegetation für den Weißburgunder und in diesem Rotschiefer, da geht es dann auch schon mal turbulent zu. Einmal haben wir die Steigung, dann ist es so, dass der Boden ganz karg ist, dann ist es mal trocken, dann kommt das Wasser und von daher, das spiegelt der Wein natürlich ein Stück weit wieder.
Mhm. Im Herbst kann ich nur empfehlen, da mal sich das, die Farben auch anzugucken. Das ist, ich habe da einen Tag erwischt, da war das dramatisch schön.
Es ist eine magische Zeit. Ja, also finde ich auch, wenn die Blätter sich färben und man hat einen schönen Herbsttag, dann ist auch die Luft so ganz klar und dann strahlen die fast schon die einzelnen Weinberge. Das ist schon eine schöne Atmosphäre. Leider haben wir immer ein bisschen wenig Zeit, um das zu genießen. Das zu genießen.
Da habt ihr andere
Sorgen. In der Regel sind wir ein bisschen beschäftigt.
Wie steht's bei den beiden jetzt hier? Das sind beides große Gewächse. Mhm. Beides Jahrgang 19. Also dieses zweite sehr warme Jahr nach 18, ein bisschen anderer Verlauf. Es hatte ein paar Peaks, die gingen fast über die 18er Peaks hinaus. Aber es war dann doch insgesamt ein Tick moderater. Aber entscheidend war ja, dass der 18er Jahrgang, glaube ich, auch bei euch mengenmäßig ja doch eine Menge Ertrag auch gebracht hat und die Reben sich einerseits ein bisschen vielleicht auch erholen mussten. Der Ertrag 19 war deutlich niedriger und vor allen Dingen der Wasservorrat im Frühjahr über den Winter hin war natürlich niedriger als in 18.
Ja, das ist definitiv so. Also die Pflanze hat so einen Zyklus an Ertragspotenzial. Das wechselt von Jahr zu Jahr. Natürlich sind gewisse Wetterbedingungen dafür verantwortlich und gewisse Rahmenbedingungen dafür verantwortlich, dass die Erträge angelegt werden in der Pflanze, aber zum Schluss ist es auch so, dass es einen Zyklus gibt. Wenn es mal mehr Ertrag gibt, gibt es auch mal wieder ein Jahr, wo wenig Ertrag ist. Mir persönlich war, obwohl der Weinjahrgang 18 so gelobt worden ist auf der ganzen Welt, war es mir fast schon ein bisschen zu viel. Es war mir zu viel von allem. Es war zu viel Hitze, es war so ein bisschen Weinbau ohne Fehl und Tadel. Und ich fand auch, wenn man da seine Erträge nicht im Griff gehabt hat, da musste man auch als Winzer einfach auch aufpassen, dass die Weine nicht oder die Weinberge nicht zu viel Ertrag gebracht haben, weil zum Schluss schmeckt man das. Das ist einfach so, dass es ein Güteverhältnis gibt zwischen Menge und Qualität. Und wenn es zu viel Menge gibt, dann ist auch die Qualität.
Das ist umgekehrt proportional, wie
oder? Ganz genau. Ja. Da gibt es vielleicht irgendwo Ende. Also zum Schluss, wenn man nur noch eine halbe Traube an dem Stock hat, dann ist das vielleicht auch nicht das Ideale. Aber man muss sich schon, man muss, und das ist auch so Erfahrungssache, man muss das schon so ein bisschen im Gefühl haben, weil man weiß ja nicht, wie das Wetter sich entwickelt. Das heißt, man muss übers Jahr immer wieder begleitende Schritte einleiten, damit man für oder gegen steuern kann. Und 19 war, das geht durch alle Weine hindurch, war ein natürlich konzentriertes Jahr. Es war ein bisschen kühler wie 2018. Vor allem haben wir im Herbst dann auch die Situation gehabt, dass die Öchsle gerade nicht ganz so schnell nach oben gingen. Das heißt, wir konnten uns ein Ticken mehr Zeit lassen, was ich immer auch sehr schön finde, weil warum ist der Riesling heimisch in Deutschland? Der ist hier heimisch, weil er eine unglaublich lange Veraison braucht. Der braucht einfach eine gewisse Reifezeit, bis alle Faktoren für die perfekte physiologische Reife erreicht sind. Und da gehört nicht nur Zucker dazu und Säure, sondern das ist auch die Aromenstruktur, das ist die Gerbstoffstruktur, das sind die Tannine, die Phenole. Und das sind natürlich Komponenten, die einfach sich entwickeln müssen. Und deswegen finde ich das immer ganz gut, wenn man nicht gezwungen ist, wie jetzt in dem Jahr wie 18, oh, jetzt muss ich aber lesen, weil sonst haben meine Weine 15 Volumenprozent und werden unbalanciert.
Ja, und wenn sich diese Vegetationsperiode oder Veraison, wie du es genannt hast, wenn sich die zerkleinert. Ne? Wenn wir also unter 100, vielleicht sogar nur auf 80, 85 Tage kommen, das haben wir ja zum Teil auch in Australien, dann verliert der Riesling genau das, was wir an ihm so schätzen. Ne?
Ganz genau. Und das ist auch mit einer der größten Herausforderungen, die ich jetzt als junger Winzer sehe. Natürlich haben wir noch einige Möglichkeiten. Also das ist nicht so, dass wir morgen keinen Riesling mehr anbauen können. Aber ein kluger Winzer baut in die wärmsten Lagen sicherlich keinen Riesling mehr an. Also der Klimawandel, das kann man schlecht leugnen. Und das hat schon einen Grund, warum gewisse Lagen für gewisse Rebsorten prädestiniert sind. Und das könnte sich auch in den nächsten 10 Jahren etwas verschieben.
Es gibt ja Winzer, die beginnen bereits jetzt. Auch natürlich in weiser Voraussicht, dass das, was wir jetzt erleben, nur der Anfang einer lang anhaltenden Entwicklung ist. Die pflanzen jetzt Rhone-Sorten, ne? Marsan, Roussan, Grenache Blanc und so weiter. Was sagst du dazu?
Das ist sicherlich interessant. Ich glaube, es ist aber ein Schritt zu weit gegriffen. Natürlich kann ich nicht in die Zukunft gucken. Es kann sein, dass der Klimawandel so schnell voranschreitet, dass das ein kluger Zug ist. Persönlich glaube ich aber eher, dass wir noch eine gewisse Zeit mit dem Riesling wir können uns eine gewisse Zeit mit dem Riesling erfreuen oder am Riesling erfreuen, und dann werden sicherlich die Burgundersorten ganz lange eine Rolle spielen. Mein Uni-Professor in Önologie, der Herr Fischer, der auch unglaublich viele Leute geprägt hat in der Weinwelt und ist wirklich bekannter, bunter Hund auf der ganzen Welt, der hat immer gesagt, hier, passt auf, ihr werdet das Klima kriegen, das das Burgund berühmt gemacht hat. Ja, ihr habt die Böden und mittlerweile habt ihr auch eine ähnliche klimatische Voraussetzung, dass Weine entstehen, die in sich so stimmig sind, wo man sagt, Mensch, die gehören hierher. Und ich glaube, das wird erstmal in den nächsten 20, 25 Jahren passieren. Wissen kann ich es natürlich nicht.
Nee, wir können nicht in die Zukunft gucken, aber wir haben jetzt das Jahr 2021 und haben eine ja im Grunde genommen sehr, sehr verhaltene Entwicklung draußen in den Weinbergen. Ich war gerade noch mal hier und habe mir das angeguckt. Es ist jetzt, die Blätter sind überwiegend draußen soweit. Es ist Entwicklung da, aber das ist sehr zögerlich. Und ich glaube, so verhalten war das doch schon lange nicht mehr.
Das stimmt. Wir haben es deutet sich ein kühleres Jahr an. Wir können das kann man natürlich aufholen jetzt im Sommer noch, wenn die Bedingungen wärmer werden, und es geht ja manchmal dann ganz, ganz schnell. Aber das ist ja auch der Punkt. Nicht jedes Jahr wird unbedingt immer heißer. Ich bin ehrlich gesagt sehr, sehr froh, dass wir jetzt auch einen Winter gehabt haben, der doch schon kalte Perioden gehabt hat, wo wir viel Wasser gehabt haben. Aber ich war erschrocken. Ich habe mich vor kurzem mit einem Förster unterhalten, der gesagt hat, wir sind noch lange nicht da beim Wasser, wo wir sein müssen. Und wir können jetzt noch 8 Wochen Regen haben, zumindest wenn es nach ihm geht. Also wegen mir brauchen wir jetzt keine 8 Wochen Regen mehr.
Aber er denkt natürlich an die Bäume. Genau. Also alles, was innerhalb der ersten 1, 2, 3 Meter pflanzt, das ist vielleicht noch, wird versorgt. Aber wenn wir da in viel größere Tiefen gehen, da fehlt es. Ne?
Ja, aber nach wie vor, es wird auch immer wieder kühle Jahrgänge geben. Und ich bin ein Fan von kühlen Jahrgängen. Da muss man manchmal so um seine Öchsel gerade kämpfen, da muss man um die Reife kämpfen. Schwierige Bedingungen, da kann man sich als Winzer natürlich auch auszeichnen. Das muss man ganz klar so sehen. In einem Jahr wie 18 einen komplett falschen Wein zu machen, das war auch nicht ganz leicht. Also das war, wenn man das nicht hingekriegt hat, dann muss ich auch sagen, naja, dann ist das vielleicht nicht das Ideale.
Jedenfalls, der ist bestenfalls am Anfang seiner Entwicklung. Da hat man sicherlich viel Spaß, wenn man da ein paar Flaschen im Keller hat, damit man da in 4, 5, 6, 7 Jahren rangehen kann.
Riesling ist halt auch eine Sorte, generell die deutschen Weine werden zu jung getrunken. Das kann man eigentlich generell sagen. Ich weiß nicht, woran das liegt. In der Generation von meinem Großvater, wenn die sich getroffen haben am Wochenende, dann haben die eigentlich nie einen aktuellen Wein dabei gehabt. Das lag vielleicht auch ein bisschen an der Struktur von den Weinen. Die haben ein bisschen mehr Zeit gebraucht, die haben ein bisschen Reife gebraucht. Aber ich kann da jeden der Zuhörer nur motivieren, dass man sich den einen oder anderen Wein, den man ganz gut findet, mal auch ein paar Flaschen in den Keller legt und einfach auch diesen Prozess begleitet. Das war mein Vater, als ich von angefangen habe, mich so richtig für Weinbau zu interessieren, hat er gesagt, hier, pass mal auf, jetzt nimmst du mal 12 Flaschen von einem Weißburgunder Muschelkalk und von einem Riesling aus dem Rotliegendes und legst die in den Keller und probierst alle Vierteljahr eine Flasche. Nur damit du merkst, über die Jahre, wie sich was passiert. Und das war super spannend. Und oft werde ich gefragt, wann ist denn der perfekte Zeitpunkt? Ja, das kann ich leider nicht beurteilen für die einzelne Person. Also die Weine sollten sich im Idealfall natürlich nicht schnell entwickeln, also ruckhaft in eine andere Richtung, sondern das sollte immer eine stetige, kontinuierliche Entwicklung sein. Und irgendwann kommt der Punkt, wo man sagt, oh ja, vorher hat er mir einen Ticken besser gefallen. Und das ist dann der Zeitpunkt, alle Flaschen aufzumachen.
Ja, und selbst das kann trügerisch sein. Kann trügerisch sein, nicht nur, weil es ja auch am Wein liegt, so eine Begegnung, sondern auch an dir oder mir selbst. Und möglicherweise war ich selbst an dem Tag daran schuld, dass mir der Wein nicht so gefallen hat, dass meine Sensorik heute gerade ein bisschen anders, wie auch immer. Es gibt viele Gründe, wieso man dann auch so einem Wein nochmal eine zweite Chance geben sollte.
Das finde ich immer ein gutes Statement von Verkostern, die Selbstbewusstsein haben, wenn sie sich eingestehen, dass man Tagesform hat, auch im Geschmack. Das ist einfach
definitiv so.
Ja. Ich als Winzer probiere im Keller nie meinen Wein einmal und dann sage ich so ist es, sondern man muss sich bewusst sein, dass die Uhrzeit, habe ich vorher einen Kaffee getrunken, bin ich vielleicht im Stress, das verändert die Wahrnehmung. Ich meine, jeder kennt das Phänomen, aus dem Urlaub gekommen, ganzen Kofferraum voll Wein und auf einmal schmeckt er nimmer. Aber dort war es der beste Wein, den man je gehabt hat.
Logisch, Amalfi-Küste-Syndrom.
Ja, genau.
Und natürlich noch als Ergänzung, weil du sagst, die deutschen Weine werden generell zu jung getrunken. Das gilt, sagen wir mal, für die besten 5-10%.
Das ist vielleicht eine
gute Anmerkung. Was so in der großen Masse an einfachen Weinen im Spektrum bei 3, 4, 5 Euro produziert wird, ich meine, das sind schon Weine, die überwiegend ihre beste Phase haben, wenn sie jung sind.
Die sind auch dafür gedacht, also vielen Dank für diesen Hinweis. Natürlich Weine, die einen Anspruch haben, hochwertige Weine zu haben, die sind in der Regel nie so, dass sie direkt am besten sind. Also ich kenne, glaube ich, keinen Winzer auf der ganzen Welt, wenn der mir einen tollen Wein präsentiert und sagt, Mensch, das ist wirklich ein Wein, wie ich mir den vorstelle, dann ist es nie der direkt abgefüllte Wein, sondern es ist meistens ein Wein, der ein paar Jahre auf dem Buckel hat und sich schon ein bisschen entwickelt hat. Manchmal mehr, manchmal weniger.
Franz, du hast jetzt einen dritten Wein eingeschenkt, dem ist unschwer zu erkennen, dass er rot ist und dass es von der Farbe her nur ein Spätburgunder sein kann.
Ja, das ist richtig.
Welcher Jahrgang ist das?
Das 2017.
17.
Ja, die Farbe spielt beim Spätburgunder, ist nicht qualitativ von Bedeutung.
Also ja, oder wenn sie jetzt viel anders wäre, wäre das eher ein Manko.
Ja und nein. Also es gibt natürlich Spätburgunder, die haben eine ganz tiefe Farbe und die entsprechen trotzdem dem, was ich sage, oh, das ist wirklich absolut filigraner Spätburgunder, der diesen Blumenstrauß zeigt und der wirklich eine Spannung auch hat. Aber es stimmt, das Faszinierende am Spätburgunder ist, das ist so ein bisschen, der verblüfft die Weinwelt, weil auf der einen Seite heißt es immer, Es geht um Konzentration und sag ich mal, Alkohol und Power bei den Rotweinen. Also viel Übersee trumpft ja damit und da gibt es sicherlich viele, viele eindrucksvolle Weine. Aber trotzdem sind mit die langlebigsten Weine der Welt, sind so ganz elegante, wenn sie neben so überkonzentrierten Weinen stehen, fast schon dünne Weine, die aber unglaublich tänzlerisch sind und faszinierend. Und das auch manchmal noch nach 30, 40 Jahren. Also ist wirklich eine sehr faszinierende Rebsorte.
Ja, gibt ja Winzer so oder Menschen in der Szene, die sagen, es gibt Rotwein und es gibt Weißwein und es gibt Spätburgunder. So als dritte Spezies in between, weil sie tatsächlich auch Elemente, stilistische Elemente haben, die einen durchaus auch an Weißwein erinnern kann. Mal blind verkostet, so der ein oder andere Weißburgunder, Chardonnay oder was, blind verkostet mit ein bisschen Holzeinfluss. Das ist immer nicht ganz, ne, im schwarzen Glas gar nicht einfach.
Ja, ich sag mal, Blindverkostungen sind Verkostungen, wo man Demut gelehrt kriegt. Mhm. Also ich glaube, jeder Winzer hat sich schon mal richtig blamiert bei einer Blindverkostung. Und das zeigt wieder nur, dass man halt nicht jeden Tag perfekt probieren kann und dass es nicht immer ganz leicht ist. Aber der Spätburgunder ist in der Tat richtig. Der glänzt nicht mit seiner Power und mit Alkohol und mit Kraft, sondern der glänzt eher auf eine elegante Art und Weise, wie es auch Weißwein oft tun.
Hier wieder eine wunderschöne Kombi. Nochmal, ich wiederhole mich, aber zwischen Frucht und Würze. Ganz leichte Röstaromen, so eine ganz leichte, ganz dezente Anklänge auch an Rauchfleisch und Speck, aber sehr, sehr zart. Dann hast du so eine schöne so Waldbeeren, Erdbeere, Waldbeere sind da drin. Ja? Das ist ganz, ganz zart. Das ist alles nicht aufdringlich und am Mundraum wieder dieser straighte, lange Trinkfluss mit Grip im Finale wieder Tempo nochmal aufnehmen. Ja, ich habe länger eure Weine nicht mehr drei nebeneinander gehabt. Ja, mir wird jetzt nochmal deutlich, was du meinst mit Handschrift.
Ja, zieht sich so ein bisschen durch, ja.
Ja, roter Faden, es gibt einen roten Faden.
Genau, wobei beim Spätburgunder...
ist noch Scholz im Spiel, ne?
Genau, das ist der war im Barrique und da spielen natürlich die Tannine nochmal ein bisschen wichtigere Rolle. Wir haben jetzt hier einen 17er, der natürlich schon einige Jahre ein bisschen gereift ist. Wir versuchen das auch so ein bisschen vorzuhalten. Das ist der aktuelle Weinjahrgang von uns, aber es ist halt schwierig. Ne? Zum Schluss ist es trotzdem noch ein junger Wein und ich finde es auch immer, also man natürlich muss jedes Gebiet sein oder jeder Winzer muss so ein bisschen seinen eigenen Stil finden, aber man wird als gerade als deutscher jüngerer Winzer, wenn es um Spätburgunder geht, immer mit Burgund verglichen. Und oft hört man dann natürlich, ja, das ist viel filigraner, das Holz dort und die sind viel eleganter und feinfühliger. Und da muss ich immer wieder sagen, ja, das ist nicht ganz fair, weil oft ist es so, dass die Weine, die man dort zum Probieren kriegt, die sind 10 Jahre gereift und natürlich ist es dann etwas mehr integriert. Und das kommt bei unseren Weinen auch so. Also die deutschen Spätburgunder, da sind wir noch ein bisschen am Anfang, da hat sich jetzt viel getan und da wird sich auch viel tun. Gerade an der Klonauswahl beispielsweise hat sich viel getan, aber das sind halt alles Prozesse, die müssen mal 10, 15 Jahre sein und dann werden wir da auch eine wichtige Rolle spielen. Also wir waren unglaublich überrascht, als unsere ausländischen Partner nach Spätburgunder gefragt haben, weil wir natürlich nicht damit gerechnet haben erstmal. Also ursprünglich ist es ja immer so, dass Deutschland für Riesling steht und dann kommt lange nichts und dann kommen vielleicht noch ein paar andere Weißweinsorten, also in Franken der Silvaner, gibt es vielleicht auch noch die Burgunder, die mittlerweile ein bisschen eine Rolle spielen, aber die Rotweine, die waren eigentlich nie prägend und mittlerweile ist es echt so, dass die auf uns aufmerksam werden, weil die das auch sehen und verstehen und sagen, oh, die haben gute Bedingungen dafür und so langsam steigt hier auch die Qualität dafür.
Definitiv. Und es ist ja auf dem Markt natürlich immer mit einem Auge guckt man neben der Qualität auch auf den Preis.
Ja, da braucht man beim Spätburgunder uns nicht zu vergleichen mit unseren Nachbarn in Frankreich,
wenn
man
da entscheidet. Das ist ein Argument, das ist ganz klar. Ne?
Also da fällt mir immer eine Reise ein, da war ich in Hongkong und dann durfte ich bei einer Blindverkostung einen Wein stellen, das war ein Privatkreis, die nur Burgund, Bordeaux und Champagner getrunken haben, sonst nichts, also sonst gab es dort nichts. So, und wir waren mit unserem Partner dort und dann durfte ich einen Spätburgunder mitbringen in diese Blindverkostung als Pirat sozusagen und dann haben sie die Flaschen Wein aufgedeckt. Unser Wein ist, glaube ich, dritter oder vierter geworden von den 20 Weinen, also in der Reihenfolge, wie sie ihn gerankt haben. Aber das Witzige war, der erste Wein, den sie aufgedeckt haben, ich glaube, der hat 2.000 Euro gekostet oder was. Also völlig unverhältnismäßig, mir war das dann fast schon unangenehm. Der zweite Wein aus dem Burgund...
Du meintest unanständig.
Ja, also das ist ein Wahnsinn. Der zweite Wein, das war dann auch ein Grand Cru, also... unglaublich teure Weine und der dritte Wein, der dann von uns war, der jetzt klar für Deutschland mit 45 Euro sicherlich kein günstiger Wein ist, aber in dieser Reihe, da haben die sich schon am Kopf gekratzt dann, als sie dann gefragt hat, haben unseren Partner, was der Wein denn kosten würde und dann hat er gesagt, ach, ich weiß nicht, was er dort gesagt hat, es waren ich glaube umgerechnet 60, 70 Euro oder so. Und das war dann schon so ein Aha-Moment, wo man gemerkt hat, oh, okay.
Ich glaube, es gibt in keinem anderen Segment, vielleicht demnächst auch Chardonnay, aber wenn wir hier in Deutschland ein großartiges Projekt in den letzten Jahren umgesetzt haben, auch Sekt ist sicherlich eins, aber dann ist es auch Spätburgunder. Da hat eine, aus meiner Beobachterperspektive, eine super Entwicklung stattgefunden, auch weil die Genetik, also das Material, was man hat, in den letzten 20 Jahren besser geworden ist. Weiß nicht, ob man immer noch, ob er schon an die besten Masals rankommen im Burgund, die dort zur Verfügung stehen, oder ob sie die noch für sich behalten. Aber da hat sich schon ein bisschen was verändert. Der Umgang mit Holz ist sensibler geworden. Es gibt auch zwei Drittbelegungen, es gibt Tonneaus, große Fässer. Es wird da mehr gespielt und nicht mehr ausschließlich klein. Also, die Erfahrung wächst.
Genau, also ich glaube, das ist eine der wichtigsten Komponenten. Man hat einfach, also neben diesen ganzen Komponenten, die du eben aufgezählt hast, man hat einfach auch die Rebsorte etwas genauer verstanden. Und das klingt immer so blöd, aber das dauert manchmal so halbe Generation, bis das so richtig durchdrungen ist im Endeffekt. Und das hat mehrere Gründe. Also einmal natürlich der Klimawandel, und wir haben vielleicht jetzt auch Jahrgänge, die ein bisschen besser für diese Burgundersorten sind. Aber ach, diese Abläufe. Und ein Spätburgunder ist so eine filigrane Rebsorte, dass wenn man da einen Fehler macht, dass man ganz schnell das Ziel ganz weit weg ist. Mhm. Also als Beispiel Oxidation. Mhm. Es gibt, glaube ich, wenig Rebsorten, die so anfällig sind für Oxidation im Barriquefass. Also da muss man schon wirklich hinterher sein.
Immer wieder auffüllen.
Ja, genau, immer wieder auffüllen. Und natürlich, also also ich weiß nicht, das geht vielleicht ein bisschen zu weit, aber Stichwort Schwefel, das versucht man natürlich sehr bewusst einzusetzen, aber zum Schluss muss man unglaublich dahinter sein. Und wenn man einmal die Oxidation hatte, dann kriegt man die Frucht oder dieses typische nie wieder zurück.
Wenn du unterwegs bist, bist du ja sicherlich auch mal im Burgund und redest mit den Produzenten da. Wie offen kann man mit den Kollegen da über diese Dinge reden?
Ah, nicht, wenn ich ehrlich bin, nicht so offen. Also mit dem einen oder anderen schon, aber ich habe schon wirklich skurrile Momente erlebt, wo ich gedacht habe, will der mich denn für blöd verkaufen? Also zum Beispiel hatten wir die Situation, dass wir im Weinberg waren, haben tolle Weingüter besucht, wirklich Top-Weingüter im Burgund, haben über Händler und Kontakte waren wir dann dort in einer kleinen Gruppe, 6, 7 Winzer, und waren im Weinberg gestanden. Und dann hat er gesagt, den deutschen Winzern, ja, es ist wichtig, also die Deutschen, die interagieren viel zu viel und es muss alles, das wächst. Mein Wein wächst im Weinberg und da passiert gar nichts. Und ach, Laubarbeit, das finde ich, braucht man alles nicht. Die Reben sind hier so perfekt, dass das völlig natürlich ist. Und vor uns im Weinberg sind wir dann entlang gelaufen, waren 8 Leute links und rechts, die alle entblättert haben. Und dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, ja, was machen die Leute da? Und dann hat er mich nur angeguckt und hat gesagt, die kennt er nicht. Und dann mussten wir natürlich alle schmunzeln. Zum Schluss, ich weiß nicht, wir haben einen sehr netten Abend dann noch mit dem Winzer gehabt und das war alles in Ordnung. Aber zum Schluss, glaube ich, so ganz ehrlich war er nicht.
Es gibt ja hierzulande mittlerweile auch so eine richtige, ich will mal sagen, Pinot-Gang. Ne? Also wo man sagt, Mensch, da, die verbessern sich permanent und die sind richtig auch hinterher, damit das so, ich will ja gar keine Namen jetzt nennen, die kennen wir alle, gibt es da, trifft man sich auch mal, tauscht sich aus, da sind ja auch ein paar Junge dabei, dass man sagt, Mensch, ich habe die Erfahrung mit dem Fass aus dem Holz, mit dem Küfer, mit der Tonnerie und so weiter.
Immer wieder. Und das ist auch was ganz Wichtiges, weil zum Schluss, jeder kann seine Erfahrungen machen, aber wenn ich auf die Erfahrungen natürlich von ehrlichen Winzern zurückgreifen kann, dann ist es natürlich, ja, potenziert sich das. Und ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Erfolgskomponente von jungen Winzern, dass man Verkostungspartner findet, mit denen man wirklich ehrlich verkosten kann. Und da geht es gar nicht darum, ob das jetzt 100 Punkte sind oder 0 Punkte sozusagen, sondern da geht es dann mehr
um Learnings. Ne?
Um Learnings, genau. Was ist passiert in dem Jahr? Wie sind die Dinge durchgeführt worden? Und was für einen Impact hat es auf den Wein gehabt? Kann man seine Erfahrungen validieren? Hat ein anderer, der ähnliche Steps gemacht hat, die gleiche Erfahrung gemacht? Weil das ist ja das Gefährliche und Tückische am Bauchgefühl. Wir denken, wir tun etwas, weil wir hoffen, einen gewissen Output zu erreichen. Aber in Wahrheit sind es ganz andere Faktoren, die dafür sorgen. Von daher ist es immer gut, abends auch mal zusammenzusitzen und über einzelne Weine so ein bisschen zu philosophieren und gegenseitig sich ehrlich zu sagen, was man davon hält und was man glaubt, was sich verändert hätte, hätte man andere Dinge getan.
Also wer ist bei dir in dieser kollegialen Peer Group?
Also die fünf Freunde spielen natürlich eine ganz, ganz wichtige Rolle. Die fünf Freunde, das sind Betriebe hier aus der Region, mit denen wir wirklich sehr oft Acht zu tun haben und immer wieder ganz brutal ehrliche Proben durchführen. Also manchmal vielleicht auch ein bisschen zu ehrlich, da ist man dann fast schon ein bisschen, weil das sind alles ja Kinder irgendwo von einem. Man will ja danach nichts Schlechtes für seine Weine. Aber nur so kommt man weiter und wir haben alle sehr profitiert. Und dann natürlich über den VDP haben wir natürlich ein unglaubliches Netzwerk an Winzern, wo man mit vielen, vielen Winzern wirklich ehrlich zusammensitzen kann. Wir haben es vorhin gehabt über den Ludwig Knoll beispielsweise aus Franken, das ist ein gestandener Winzer, der vielleicht ganz andere Situationen hat und Rebsorten, aber wo man im Gespräch immer wieder ganz wichtige Dinge mitnehmen kann.
Und wie läuft der Kontakt und auch das kollegiale Miteinander in der Gruppe Respekt?
Also Respekt, unser biodynamischer Zertifizierer, da treffen wir uns auch mehrfach im Jahr, also einmal die Einkehr im Dezember und das Spannende daran ist halt, dass auch ein bisschen internationaler ist, also da sehen wir auch ein paar Österreicher Kollegen oder viele Österreicher Kollegen und die haben oft doch nochmal einen ganz anderen Blickwinkel auf die Dinge und das ist wirklich sehr befruchtend. Das Schöne ist an dieser biodynamischen Vereinigung, dass es natürlich hauptsächlich um Wein geht. Also es ist wirklich eine Gruppe nur von individuellen Winzern, die jeder natürlich seinen eigenen Kopf so ein bisschen hat und ach Gott, da klatschen auch manchmal die Köpfe aneinander, aber das muss auch so sein, weil nur so kommt man vorwärts. Aber zum Schluss, und das ist das Schöne, haben die alle den Wein im Herz und wollen, also die tun alle das, was sie tun, aus wirklicher Überzeugung und das ist natürlich schön.
Franz, was ist für dich noch wichtig im Leben jenseits dieses Projekts Weingut und Genuss?
Also ich würde sagen Familie und Freunde. Mhm. Letztendlich ist Wein was Kulturelles, was unglaublich Soziales, was Geselliges. Von daher, also meine Freunde sind mir wirklich sehr, sehr wichtig und ich freue mich immer über jeden, der auf den Hof kommt. Und dann natürlich die Familie, die, glaube ich, die Grundlage und der Rückhalt für jedes gute Weingut sind, damit solche Weingüter nicht nur 10 Jahre oder 20 Jahre erfolgreich geführt werden, sondern dass solche Weingüter auch mal 100 oder 150 Jahre wirklich Bestand haben. Und das ist manchmal gar nicht so leicht, manchmal gibt es da auch Interessenskonflikte. Ich glaube, zum Schluss, wenn man etwas langfristig sieht, muss man immer dafür sorgen, dass die Familie Verständnis hat und dass die erkennt, was für einen Schatz man hier auch hat und da muss man auch wirklich auf die Familie zugehen.
Und du findest es auch richtig, dieses Projekt Weingut nicht so groß werden zu lassen, dass es sozusagen die Familiendimension sprengt?
Also mir persönlich ist es sehr wichtig im Moment, dass ich selbst Önologe sein kann, also dass ich selbst die Weine im Keller vinifizieren kann. Das war auch nach meinem Studium eine ganz wichtige Komponente, dass ich sage, nee, ich möchte die Lehre und ein Weinbaustudium abschließen. Das ist natürlich, ich glaube, das gehört so ein bisschen zu einem Familienweingut dazu. Wenn das zu groß wird, verliert man, glaube ich, ganz schnell die Seele und ist dann auch getrieben vom Markt und muss sich richten. Das ist natürlich nicht das Idealbild, was ich vom Weinbau habe. Allerdings ist es natürlich so, dass auch wir hier und da ein bisschen wachsen müssen. Also das ist einfach über die Generationen nach so, das ist auch angebracht so, das sind die Strukturen. Mein Vater, der hat das Weingut übernommen, da hat es 8 Hektar gehabt, jetzt haben wir 20 Hektar. Natürlich ist es ein gewisses Wachstum, aber das ist ja auch über 15 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre passiert letztendlich. Und ich glaube, so ist es auch ein ganz gutes Ziel für mich, dass wenn ich sage, okay, je nachdem, wie sich das weiterentwickelt, aber dass man sagt, hier, man strebt vielleicht am Ende seiner Karriere, wenn man das weitergibt, vielleicht dann 30 oder 35 Hektar an. Aber viel mehr wollte ich jetzt nicht, weil dann grundlegende Strukturen auch geändert werden müssen. Und wie gesagt, dann hätte ich vor allem jetzt gerade auch die nächsten Jahre nicht mehr die Möglichkeit, so im Keller aktiv zu sein, wie ich das bin.
Ich meine, dass du als junger Bursche solche Entwicklungen dir vorstellen kannst, das ist meines Erachtens nur einleuchtend. Gibt es noch weitere Träume oder Projekte, die du im Herzen trägst? Du sagst, Mensch, das würde ich doch gerne in den nächsten Jahren realisieren?
Also natürlich, der Ehrgeiz hat mich natürlich auch schon gepackt. Ich war jetzt schon viel im Ausland auch unterwegs und nach wie vor ist es so, dass das Image von deutschem Wein, auch wenn in Deutschland das Image sehr gestiegen ist, ist es noch nicht überall auf der Welt so. Und die Leute, die kennen die Deutschen für, sag ich mal, gute Autos, was vielleicht auch nicht mehr so ist, ich weiß nicht, das ist eine andere Frage. Aber der Weinbau, die Weine stehen nicht an erster Stelle und das ist schon sowas, wo ich sage, Mensch, wir haben so ein tolles Potenzial, wir haben so unglaubliche Voraussetzungen hier. Vielleicht haben wir auch ein bisschen profitiert jetzt von der Klimaerwärmung, gerade im Vergleich zu anderen Regionen. Also wenn ich da ans Burgund denke, die im August fast schon fertig sind mit der Lese, was sicherlich auch nicht in der Sache sein kann. Da müssen wir schon auch ein bisschen noch an uns arbeiten. Und das müssen wir dann, das dauert auch lang. Also das ist eine traditionelle Branche und da ändern sich die Meinungen manchmal ein bisschen langsam.
Also du siehst dich schon in der Rolle des Botschafters als VDP-Präsident?
Auf VDP-Präsident, das würde ich jetzt nicht sagen. Also das, ob ich mir den Schuh anziehen will, das weiß ich nicht. Das soll der Steffen Christmann noch mal ein bisschen weitermachen. Der macht das nämlich sehr gut. Allerdings glaube ich schon, dass man sich engagieren muss und ich engagiere mich ja auch im VDP Pfalz beispielsweise und auch im VDP Bundesverband und das sind wichtige Komponenten dann zum Schluss dieses Ziel deutscher Weinbau, dass das Image vom deutschen Wein steigt, zu erreichen. Und das kann ich nur, falls der eine oder andere junge Winzer zuhört, ich glaube die Verantwortung, da stehen wir alle in der Verantwortung und da müssen wir alle mit anpacken.
Franz, ich danke dir ganz, ganz herzlich und wünsche dir auch als junger Papa
vielen Dank.
Alles Gute auch für die familiäre Situation hier. Also dieses Weingut hat auch in dieser Hinsicht eine Zukunft.
Das freut mich, das hoffe ich natürlich. Aber das kann die nächste Generation dann alleine entscheiden.
Mach's gut, tschüss.
Dankeschön.
So, ihr Lieben, das war die Podcast-Episode mit Franz Wehrheim, dem Juniorchef des Pfälzer VDP-Weinguts Dr. Wehrheim. Ich freue mich bereits heute, wenn wir im Herbst ein gemeinsames Online-Tasting organisieren. Lieber Franz, vom Taunus in die Pfalz rufe ich dir zu. Vielen Dank für deine Gastfreundschaft, das schöne Gespräch und das spannende Tasting. Vielen Dank für deine Unterstützung dieser Podcast-Episode und auf hoffentlich ganz, ganz bald. Zu Gast in der nächsten Episode von Genuss im Bus ist Michael Andres vom Weingut der Andres-Brüder in Deidesheim. Mit nicht mal 30 Jahren machen die beiden seit ein paar Jahren ungeheuer Dampf und haben ein klares Ziel vor Augen. Sie wollen Anschluss an die Gebietsspitze finden. Wie sie dabei in Weinberg und Keller vorgehen, darüber spreche ich mit Michael, dem älteren der beiden Brüder. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest, wenn dann mit Michael Andres am 24. September eine weitere Episode von Genuss im Bus an den Start geht. Bis dahin sage ich tschüss und auf Wiedersehen und wie immer, lass es dir schmecken.